SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Das umstrittene Heizungsgesetz kommt zumindest mal in den Bundestag am Freitag. Ein Versuch des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, erneut eine Verschiebung zu erwirken, weil nicht genug Zeit für Expertenanhörungen in Ausschusssitzungen war, ist gescheitert, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann.
Nach einer emotional geführten Geschäftsordnungsdebatte lehnten die Ampelfraktionen einen entsprechenden Antrag der Unionsfraktion ab. Dass die Vorlage nun ohne weitere Ausschussberatungen und Expertenanhörungen auf die Tagesordnung gesetzt werde, verletze das Recht der Parlamentarier auf eine geordnete Beratung, kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey. Die Koalition wolle eine übereilte Verabschiedung erzwingen, weil sie Angst vor ihrer eigenen Zerstrittenheit habe. Die vergangenen 9 Wochen seit Vorlage des aktuellen Gesetzesentwurfs seien ausreichend Zeit gewesen, um sich mit dessen Inhalt vertraut zu machen, hielt Johannes Vogel für die FDP dagegen. Sie vermisse inhaltliche Änderungsanträge der Opposition, monierte Irene Mihalic für die Grünen-Fraktion.
Eigentlich geht es heute aber ohnehin in erster Linie ums Geld. Darum geht es ja irgendwie immer, aber diese Woche eben ganz besonders intensiv, denn es ist Haushaltswoche im Bundestag. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hat seinen Entwurf für den Haushalt 2024 am Vormittag in den Bundestag eingebracht. Nach den teils überstandenen, teils andauernden Krisen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, ist für Christian Lindner dieser Haushalt eine Rückkehr zur Normalität.
Für die Bundesregierung ist klar, auf Krisen muss dieser Staat entschlossen reagieren und er muss auch seine fiskalischen Möglichkeiten mobilisieren, wenn es notwendig ist. Aber wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.
Naturgemäß kommt Kritik daran von der Opposition. Der CDU-Haushaltspolitiker Helge Braun hat heute früh in SWR aktuell noch vor dem Start der offiziellen Beratungen losgelegt und bemängelt, durch Sondervermögen und Ausklammerungen mache der Staat nach der aktuellen Vorlage 5-mal so viele Schulden wie offiziell angegeben. Das mache die Kontrolle im Parlament sehr schwierig. Die Bundesregierung solle lieber mehr sparen, zum Beispiel beim Personal in den eigenen Ministerien, aber nicht nur dort.
Darüber hinaus muss der Bund sich auch besinnen. Er hat in der Vergangenheit sehr häufig in Bereichen finanziert, wo Länder und Kommunen zuständig sind. Und dadurch sind sehr viele auch ineffektive Förderprogramme entstanden. Was wäre mal die Priorität? Eine ordentliche Aufgabenkritik. Da müsste uns Christian Lindner was vorlegen. Und der Bundesrechnungshof sagt auch sehr klar, auf diese mühselige Arbeit hat die Bundesregierung bei diesem Haushaltsentwurf weitgehend verzichtet.
Eine Möglichkeit für den Staat, sich mehr finanzielle Spielräume zu eröffnen, ist natürlich die Erhöhung von Steuern und Abgaben. Das ist für Braun aber höchstens der zweite Schritt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien.
Steuererhöhungen sind immer grundsätzlich eine Möglichkeit, mehr Einnahmen in den Haushalt zu bringen. Aber ich persönlich würde prioritär erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, Aufgaben und damit Ausgabenkritik zu machen, bevor man an zusätzliche Steuern denkt.
Ganz anders sieht das der Finanzminister von Baden-Württemberg, Bayers von den Grünen. Er findet, gerade Unternehmen und Haushalte, die finanziell gut ausgestattet seien, müsse der Staat über kurz oder lang mehr zur Kasse bitten, berichtet Henning Otte aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Mit dem Geld könnten kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden, sagte Bayers im SWR. Diese Menschen hätten besonders unter der hohen Inflation zu leiden und müssten Hilfe bekommen. Hier sei er sich mit CDU-Bundeschef Merz einig. Der Landesfinanzminister hält es für zumutbar, dass Spitzenverdiener ihren Teil zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Diese hätten zuletzt von vielen staatlichen Maßnahmen stark profitiert. Als Beispiele nannte er den Tankrabatt und die Strompreisbremse. Bayers geht davon aus, dass der Solidaritätszuschlag in naher Zukunft vor Gericht gekippt wird. Denn dieser wird über 30 Jahre nach der Einheit nur noch von Spitzenverdienern und Unternehmen bezahlt. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP lehnt es bisher jedoch ab, die Steuern für Spitzenverdiener anzuheben.
Ein Punkt, bei dem die Ampelkoalition Geld in die Hand genommen hat, um Bedürftigen in der Energiekrise zu helfen, ist die Energiepreispauschale für Studierende. Viele Hochschülerinnen und Hochschüler haben die aber gar nicht in Anspruch genommen, berichtet aus Berlin unser Korrespondent Philipp Eckstein.
200 Euro Energiepreispauschale. So viel Geld können alle Studentinnen und Studenten, Fachschülerinnen und Fachschüler in Deutschland vom Staat bekommen. Ihnen soll damit geholfen werden, beispielsweise die gestiegenen Heizkosten zu begleichen. Bislang haben rund 2,7 Millionen Studierende das Geld erhalten. Aber rund 800.000 haben noch Anspruch und bislang keinen Antrag gestellt. Und viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Die Frist läuft Ende September aus und soll auch nicht verlängert werden. Das sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums der Rheinischen Post. Der Antrag ist seit März möglich. In der Antwort auf eine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion teilt die Bundesregierung mit, es sei zu vermuten, dass Studierende, die besonders stark auf die Einmalzahlung angewiesen waren, diese schon beantragt haben. Der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jatzombek fordert eine Studie, um die genauen Gründe zu klären. Etwa ob Berechtigte keinen Antrag gestellt haben, da sie keinen Bedarf hatten, oder ob die Verfahren zu kompliziert waren.
Auslöser der Energiekrise war ja der Überfall Russlands auf die Ukraine. Der Krieg dort dauert nun schon über 1,5 Jahre an und die Folgen im Kriegsgebiet sind dramatisch. Kein Vergleich mit den Folgen bei uns, so belastend die damit verbundenen Sorgen für einzelne Menschen bei uns auch sein mögen. Wie brutal dieser Krieg ist, zeigt der sogenannte Streubombenmonitor 2023. Unsere Korrespondentin Sandra Bieger hat den Bericht gesichtet.
Seit 2010 veröffentlicht ein internationales Bündnis jährlich den sogenannten Streubombenmonitor. Zu diesem Bündnis gehört auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Nach Angaben einer Sprecherin in Genf gab es seit Beginn der Aufzeichnung noch nie so viele Opfer wie im vergangenen Jahr. Alleine in der Ukraine waren es 890, bei den meisten handelte es sich um Zivilisten. Russland hat dem Bericht zufolge gleich mehrfach Streubomben eingesetzt, aber auch ukrainische Streitkräfte setzten auf die Waffe. Opfer von Streumunition gab es darüber hinaus unter anderem auch im Irak, im Libanon, in Syrien und in Myanmar. Streubomben gelten als besonders gefährlich, weil sie unzählige Minibomben freisetzen. Viele explodieren erst später und können lange nach ihrem Abwurf Menschen töten oder verletzen. Ein internationales Abkommen verbietet den Einsatz von Streumunition. Allerdings haben weder die Ukraine noch Russland und die USA das Abkommen unterschrieben. Die USA haben im Juli angekündigt, die Ukraine mit Streubomben zu beliefern.
Deutlich angenehmer als die Folgen von Krieg, Krisen und Klimawandel am Vormittag im Bundestag zu debattieren, dürfte sich der Nachmittag von Bundeskanzler Scholz gestalten. Er wird nämlich nachher ganz offiziell die internationale Automobilausstellung IAA in München für das allgemeine Publikum eröffnen. Da ist ja eigentlich immer ganz gute Stimmung, auch wenn die deutschen Autobauer momentan in der Krise stecken. Das zeigt auch der Blick auf den aktuellen Börsenwert vieler Konzerne. Die elektrische Konkurrenz aus China wächst und das freut einen Wirtschaftszweig, der bislang eigentlich immer eher unter der Fuchtel von Mercedes, VW oder BMW stand und unter deren marktbeherrschender Stellung gelitten hat. Die Zulieferer. Zumindest ZF Friedrichshafen freut sich nach Aussagen von Konzernsprecher Christoph Horn über die Chinesen.
Wir sehen jetzt diesen Start des Exports chinesischer Automobile nach Europa, nach Deutschland, vollkommen positiv, denn das verbreitert ja im Grunde unsere Chancen auch, Geschäfte zu machen mit Produkten, die wir in China oder hier entwickeln und fertigen und dann die in diese Autos auch eingebaut werden. Wir kennen eigentlich alle chinesischen Fahrzeughersteller schon sehr gut. Wir sind sowohl mit den traditionellen Herstellern als auch mit den ganz neuen Startups verbunden, liefern denen Technologie zu, unterstützen die und haben in China als Unternehmen auch einen sehr guten Ruf. Momentan ist es so, dass wir etwa 18% vom Konzern Gesamtumsatz in China erwirtschaften. Wir sehen, da ist auch noch Raum nach oben für weiteres Wachstum, was auch gar nicht schlimm ist. Und wenn dieses Wachstum mit chinesischen OEM vielleicht auch in Europa stattfindet, statt nur in China, ist das auch wieder ein Argument, sich breiter aufzustellen.
Fokus Südwest.
Das Auto ist ja immer ein großes und auch emotionales Thema im Südwesten, vor allem in Baden-Württemberg. Dass aber große Autos wie die sogenannten SUV und der Trend zum Drittauto im Haushalt auch Probleme machen, zeigt spätestens der Blick in die Städte, die noch immer geprägt sind von der Idee der autogerechten Stadt, das aber häufig ja gar nicht mehr sein wollen. Freiburg hat deswegen das Anwohnerparken in solchen Fällen extrem teuer gemacht, bis zu 480 € und ist damit vor Gericht gescheitert. Anwohnerparken kostet jetzt wieder 30 € im Monat. Also wollen rund 6000 Autobesitzerinnen und Besitzer ihr Geld zurück und haben das auch beantragt, berichtet aus Freiburg unser Reporter Stefan Schlegel.
Von den rund 6.000 Anträgen sind mittlerweile ein knappes Drittel bearbeitet und ausbezahlt. Macht zusammen rund 520.000 Euro, die wieder zurückgeflossen sind. Wie lange die Anwohnerparkgebühren noch bei 30 Euro bleiben, ist derzeit offen. Bis zum Herbst will die Stadtverwaltung die neuen Gebühren festlegen. Im Moment ist allerdings noch unklar, nach welchem Verfahren. So ist noch nicht entschieden, ob dabei der Gemeinderat wieder beteiligt werden soll oder nicht. Die Stadtverwaltung hat erst jetzt die schriftliche Begründung des Gerichtsurteils erhalten und will sie in den nächsten Wochen auswerten, auch im Hinblick auf die neue Regelung. Das Gericht hatte vor allem die Staffelung der Anwohnerparkgebühren von 240 bis 480 Euro bemängelt.
So ein großes, teures Auto zahlen ja die wenigsten Menschen einfach so aus der Portokasse. Meist sind Ratenzahlungen vereinbart, da ist also im Prinzip ein Kredit im Spiel. Laut Schufa zahlen diejenigen, die in Baden-Württemberg einen Kredit in Anspruch nehmen, ihre Schulden besonders zuverlässig zurück. Bundesweit lag die Rückzahlquote im letzten Jahr, wie in den Vorjahren auch, bei ungefähr 98%. Das ist ja schon ziemlich hoch. In Baden-Württemberg und Bayern war sie aber eben noch höher und vor allem auch höher als in allen anderen Bundesländern. Die Schufa führt das unter anderem auf die niedrige Arbeitslosenquote in beiden Ländern zurück. Die Sparda-Bank in Kandel hat eine ziemlich unruhige Nacht hinter sich, denn sie ist das jüngste Opfer in einer Serie von Geldautomatensprengungen, meist in Rheinland-Pfalz. Noch immer ist die genaue Schadenshöhe nicht bekannt, aber die Polizei geht schon davon aus, dass die Täter tatsächlich Geld erbeutet haben. Anfangen können sie damit aber wenig, denn es sei eine Farbpatrone explodiert, die die Scheine unbrauchbar machen soll. Die Stadt hat inzwischen angegeben, dass die Sprengung sogar noch verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist. Immerhin habe es ja scheinbar keine Verletzten gegeben, unser Reporter Thilo Eickhoff berichtet.
Der Automat stand in einer Selbstbedienungsfiliale in einem historischen Fachwerkhaus. Das Haus war zum Zeitpunkt der Explosion leer, aber die Scherben sind nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Michael Goudier gut 30 Meter weit in die gegenüberliegenden Häuser geflogen. Wäre zum Beispiel ein Zeitungsausträger zu dem Zeitpunkt hier unterwegs gewesen, er hätte sich schwer verletzen können. Laut Goudier war die Polizei schnell vor Ort und verfolgte die Täter. In Richtung der französischen Grenze habe sich die Spur des Fluchtautos dann aber verloren. Das Kfz-Kennzeichen soll den Beamten allerdings bekannt sein. Aktuell ist die Hauptstraße in Kandel gesperrt. Das Haus ist vermutlich einsturzgefährdet. Vorsorglich ist auch das Rathaus, das ganz in der Nähe liegt, evakuiert worden.
Die gute Nachricht
kommt heute von einem Ort, von dem es schon eine gute Nachricht ist, wenn es ihn gibt und er rechtzeitig erreichbar war. Wie das britische Wissenschaftsmagazin New Scientist aber in seiner Ausgabe aus der letzten Woche berichtet, ist es einem chinesischen Entwicklerteam aus Wuhan gelungen, in einem 3D-Druckverfahren eine Toilettenschüssel zu entwickeln, an deren Oberfläche nichts, wirklich gar nichts, haften bleiben soll. In einer Videodemonstration versuchen sie wirklich alles. Joghurt, Honig, synthetisch erzeugte, ne, sie wissen schon was. Das Geheimnis bestehe in einem Verbundmaterial aus Kunststoff und einem hydrophoben Sand, die durch einen Laser dazu gebracht werden, dieses Oberflächenmaterial zu bilden. Sollte sich dieses Material in industriellem Maßstab herstellen lassen und verbreiten, könnte dies den Wasserverbrauch deutlich reduzieren, weil der zweite Spülvorgang zum Entfernen von, sie wissen schon was, entfällt. Eine schlechte Nachricht wäre das allerdings für die Hersteller von Klobürsten. Die müssten dann ihre Produktion umstellen. Vielleicht auf Zahnbürsten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.